Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 24. März 2024, gleich dem 5. Farwar den 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Thank you. Worte, Zuhörerinnen und Zuhörer. Nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Die Märchen und Geschichten, die der Volksmund überliefert hat, gehören zu den ältesten literarischen Quellen jeden Landes und spiegeln Ideale, Überzeugungen und Bräuche eines Volkes wider. In unserer neuen Reihe, genannt Volkstümliche Erzählungen aus Iran, öffnen wir die Schatztruhe der Kultur iranischer Volksüberlieferungen. Ein Teil der iranischen Volksliteratur wurde zum Glück schriftlich festgehalten, wie Weisheiten und Fabeln, Volkslieder und Märchen, Elegien und Heldenepen. Wir haben für unsere Sendung die Volksmärchen und Erzählungen ausgewählt und dabei Geschichten mit lehrreichem Inhalt den Vorzug gegeben. Für heute haben wir ein Märchen aus dem Buch Tausend und eine Nacht ausgesucht. Ein König namens Malik Yunan waltete und schaltete in einem großen Land. Dieser König war an einem Hautleiden erkrankt und es gab keinen Arzt im Lande, der ihn heilen konnte. Darüber war Malik Yunan sehr bekümmert. Da traf aus einem anderen Land ein alter, erfahrener Mann namens Hakim Ruyan ein. Er war Arzt. Als er von der Krankheit des Königs erfuhr, sprach er bei ihm vor und kündigte an, dass er den König in kürzester Zeit ohne jede Medizin heilen werde. Malik Yunan war über die gute Nachricht hoch erfreut. »Wenn es stimmt, was du sagst, werde ich dich reichlich beschenken.« Hakim Ruyan verbeugte sich und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Am nächsten Tag brachte Hakim Ruyan eine Kugel und einen Schläger mit, wie sie beim Pferdepolo üblich waren. Dann sagte er zum König, »Besteig dein Pferd und zieh auf den Poloplatz. Du solltest so lange Polo spielen, bis deine Arme geschmeidig geworden sind. Dann kehr in den Palast zurück, nimm ein Bad und schrubbe die Haut gut ab. Danach solltest du dich schlafen legen. Wenn du aufwachst, wirst du wieder gesund sein.« Malik Yunan führte alles genau nach Anweisung von Hakim Ruyan durch. Als er aus dem Schlaf aufwachte, war er geheilt. Da jubelte er und ließ Hakim Ruyan kommen. Als dieser den Saal betrat, ging der König auf ihn zu und umarmte ihn. »Oh, du bist ein Meister! Ich verdanke dir meine Heilung.« Dann bedachte er ihn mit kostbaren Geschenken. Der Hakim bedankte sich und betete für ein langes Leben des Königs. Der König bat ihn, am nächsten Tag wieder zu kommen. Auf diese Weise wurden Malik Yunan und Hakim Ruyan gute Freunde. Aber Malik Yunan hatte auch einen Minister und der war neidisch geworden. Der Minister ärgerte sich über die Gunst, die der König dem Hakim erwies, und überlegte, wie er den Hakim beim König schlecht machen kann. Schließlich ging er zu Malik Yunan und sagte, »Eure Majestät, ich meine es gut mit euch, deshalb ist es meine Pflicht, euch vor einer großen Gefahr zu warnen.« Malik Yunan fragte verwundert, »Welche Gefahr denn, Wesir?« Der Minister antwortete, »Ich sehe, dass ihr seit einiger Zeit jemanden, der euer Erzfeind ist, Freundschaft und Gunst erweist. Das wird kein gutes Ende nehmen.« Der Schah sprang auf. »Mein Erzfeind? Wer ist das?« Der Minister. »Es ist kein anderer als dieser Hakim Ruyan. Er plant euren Tod.« Der König rief aufgebracht: »Was redest du da, Wesir? Dieser Arzt hat mich vor einem schweren Leiden erlöst. Selbst wenn ich ihm meinen ganzen Reichtum schenke, reicht es nicht aus, das wieder gut zu machen.« »Oh, ich weiß, du bist neidisch auf ihn. Du willst, dass ich ihn hinrichten lasse.« Der Minister sagte listig: »Aber nein, Majestät, ich will nur euer Bestes und deshalb halte ich daran fest. Hakim Ruyan hat es auf euer Leben abgesehen. Wenn ihr ihn nicht umbringt, so wird er euch umbringen.« Nun war Malik Yunan doch nachdenklich geworden. Schließlich sagte er zu seinem Wesir: »Vielleicht hast du recht, er besitzt wirklich besondere Kräfte. So, mir nichts, dir nichts, hat er meine schwere Krankheit geheilt. Es wird ihm auch nicht schwerfallen, mich umzubringen.« Der Wesir stellte zufrieden fest, dass seine Worte auf den König gewirkt hatten. Er sagte: »Ich freue mich, dass ihr die Gefahr, die euch droht, erkannt habt, Majestät.« Malik Yunan befahl, Hakim Ruyan zu holen.
Hakim Ruyan wusste nicht, weshalb ihn der König hat kommen lassen. Der aber rief erzürnt: »Ich werde dich hinrichten lassen!« Hakim Ruyan fragte böse überrascht: »Hinrichten? Warum denn das?« Malik Yunan: »Das weißt du selber am besten. Du bist ein Spion und willst mich umbringen.« Dann ließ er den Henker holen. Hakim Ruyan aber bat um Gnade: »O König, wird Gutes mit Schlechtem belohnt?« Der König aber sagte: »Wenn ich dich nicht töte, wirst du mich töten.« Der Henker wartete auf den Befehl des Königs. Einige vom Hofe des Königs baten, er solle den Hakim begnadigen. Doch Malik Yunan war blind vor Zorn. »Habt ihr nicht gesehen, wie schnell er mich geheilt hat? Genauso schnell kann er mich auch töten.« Da wusste Hakim Ruyan, dass der König nicht von seinem Entschluss abzubringen ist. Es kam ihm aber noch eine List in den Sinn und er rief dem König zu: »Ich bin auf den Tod vorbereitet, erfüllt mir aber noch eine Bitte. Erlaubt, dass ich nach Hause gehe und ein Testament schreibe. Ich habe ein wertvolles Buch, das ich euch schenken will.« Malik Yunan: »Was für ein Buch?« Hakim Ruyan: »Ein Buch von großem Nutzen. Wenn ihr nach meinem Tod dieses Buch öffnet und 3 Zeilen auf der linken Seite liest, wird mein abgeschlagener Kopf mit euch reden und jede Frage, die ihr stellt, beantworten.« Malik Yunan wurde neugierig und willigte ein. Hakim Ruyan konnte in Begleitung eines Wächters nach Hause gehen. 3 Tage später kam er zurück. Er hielt ein altes Buch in der Hand, ebenso wie ein Gefäß mit Pulver. Dann bat er um eine große Schüssel. Er leerte das Gefäß mit Pulver in der Schüssel und überreichte dann das alte Buch dem König und sagte: »Legt nach meinem Tod persönlich das abgeschlagene Haupt in diese Schüssel und dann reibt etwas von dem Pulver in der Schüssel über meinen Kopf, damit er nicht mehr blutet. Danach öffnet das Buch und lest auf der linken Seite 3 Zeilen und dann könnt ihr meinen Kopf fragen, was ihr wollt. Er wird antworten.« Der König nahm das Buch in die Hand. Er wollte es öffnen und darin blättern, aber die Buchseiten klebten zusammen. Da befeuchtete er seinen Finger mit etwas Speichel und versuchte wieder, die Seiten des Buches voneinander zu trennen. Als er schließlich die ersten 5 Seiten öffnen konnte, sah er, dass sie alle leer waren. Er sagte zu Hakim Ruyan: »Die sind ja leer!« Aber der Hakim erklärte: »Ihr müsst weiterblättern. Wieder befeuchtete der König seinen Finger und es gelang ihm, weitere Seiten aufzuschlagen. »Die sind ja auch leer«, stellte er wütend fest. Zornig schaute er den Hakim an und wollte etwas sagen, als ihm auf einmal schlecht wurde. Bewusstlos sank er zu Boden und starb. Das Gift, das Hakim Royan auf die Seiten des Buches aufgetragen hatte, hatte gewirkt. Danach hieß es unter dem Volke, wenn Malek Yunan nicht Hakim Royan hätte töten wollen, wäre er selber auch nicht getötet worden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Farshide Jamali mit dem Titel Iran.
تنم تنم چه باشد که بگویم تن تو که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو و تنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینیه به مزاق می گساران وطنم وطنم وطنم ایران همه جا می به طرف وطنم ایران وطنم وطنم وطنم ایران همه جا می به تنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیب است که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تغزل وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم وطنم وطنم ایران همه جا می به تنم
تنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم وطنم وطنم ایران، همه جانی به تنم وطنم ایران،
وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم وطنم وطنم ایران، همه جانی به تنم وطنم ایران، ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Ali ist ein vollständiges Spiegelbild des Propheten Salawatullah alai. In ihm sind alle hohen menschlichen Eigenschaften vereint. Der Prophet drückt Letzteres im folgenden Satz aus: Es wird nicht möglich sein, die Tugenden Ali ibn Abi Talibs alaihi salam alle aufzuführen, selbst wenn das Holz aller Bäume zu Schreibschriften und alle Meere zu Tinte und die Rechnungsführer unter den Dschinn und alle Menschen zu Schreibern würden. Das Werk Nahjul Balagha ist eine Sammlung von Ansprachen, Briefen und Weisheiten Imam Alis. Es ist von großer Bedeutung und weit verbreitet und gilt nach dem Heiligen Koran als das wichtigste Buch. Dieses Buch sorgt für die Höhe, Sprachbegabung und Ausdruckskraft Alis alaihi salam. Es ist eine Kostbarkeit mit beeindruckenden Aussagen über die Einheit Gottes, die Gerechtigkeit und Schöpfung, über die Gottesehrfurcht und die Eigenschaften der Gottesehrfürchtigen, die Gläubigen und die Heuchler. Nahjul Balagha beleuchtet gesellschaftliche Probleme und die Pflichten einer Regierung. Ebenso enthält es Erläuterungen zu einer Reihe von Koranversen. Nahjul Balagha zieht den Leser in seinen Bann und stillt mit seiner thematischen Vielfalt den Wissensdurst. Es vermag die besonderen Eigenschaften der Edlen aus dem Hause Mohammeds wiederzugeben und das moralische Gute vom Hässlichen zu trennen. Es spricht über den Vorzug der Beratung, über die reuevolle Umkehr und über das Vertrauen in Gott und viele Dinge mehr. In Anbetracht des wertvollen Inhaltes dieses Buches möchten wir im Rahmen dieser Senderei namens Imam Alis Denkweise im Spiegel des Nahjul Balagha gemeinsam mit Ihnen in diesem Buch blättern, um mehr über das großartige Wesen dieses Imams zu erfahren. Nahjul Balagha gibt einen Ausschnitt aus dem hohen Denken Imam Alis wieder. Seit circa 1000 Jahren liegt dieses Buch der Weltbevölkerung vor und begegnet Bewunderung. Es enthält Teile der guten Ratschläge und Briefe und Ansprachen von Imam Ali ibn Abi Talib und dieses Buch wird nicht alt. Die Ausdrucks- und Schreibweise Imam Alis ist so aussagekräftig und treffend und zugleich ausgesprochen schön, dass das Nahjul Balagha nach dem Koran an die Spitze der arabischen Literatur zu stehen kommt. Gelehrte und Literaten haben sich mit diesem Werk beschäftigt und ihn ihren Ansprachen und Aussagen aus ihm zitiert. Einige haben Erläuterungen dazu geschrieben oder es übersetzt. Das Nahjul Balagha ist inzwischen in mehrere moderne Sprachen übertragen worden, unter anderem ins Persische, Türkische, Urdu, Englische, Französische, Deutsche, Italienische und Spanische. Unser Beitrag reicht nicht aus, alle Vorzüge des Nahjul Balagha detailliert zu beschreiben. Zum Beispiel ist die thematische Vielfalt in diesem Werk so groß, dass sie wie ein wogendes Meer wirkt, in dem sich jede Art von kostbaren Perlen befinden. Zu den Themen gehört die Moral genauso wie die Politik, gehören Religionsrecht, Rechte und Pflichten ebenso wie Kampf und Dschihad. Ebenso wird über die Gnostik und die Einheit Gottes, über die Natur und über das Regieren und so weiter gesprochen. Das Nahjul Balagha zeichnet sich durch die großartige Sprachästhetik und Sprachfertigkeit aus. Der Sprachfertige passt sich dem Grad der Aufnahmefähigkeit seines Zuhörers an. Seine Aussagen sind wirksam und werden von der angesprochenen Person akzeptiert.
Nahjul Balagha ist einer der ersten Texte über die islamische Kultur. Dieses Buch hat Abul Hasan Muhammad ibn Hussein, bekannt als Sayyid Razi oder Sharif Razi, im Jahre 400 nach der Hijra zusammengestellt und sich dabei auf eine große Anzahl von Quellen und Büchern gestützt. Sayyid Razi gliedert das Werk nach Ansprachen, Briefen und kurze Weisheiten Imam Alis alaihi salam. In den Ansprachen wird über die Erschaffung der Welt, des Menschen und der Tiere und über das Schöpfungsziel des Menschen gesprochen, ebenso wie über Gotterkenntnis, der Zweck der Aussendung der Propheten und der Fortsetzung des Prophetenauftrages durch den Koran. Imam Ali alaihi salam spricht auch über die Edlen aus dem Hause des Propheten und über Auferstehung und Jenseits. Imam Ali behandelt gleichwohl Fragen der Wirtschaft. Er hebt die Kultivierung der Erde hervor und gibt Erklärungen zur Eigentumsvermehrung und Mahnungen hinsichtlich der Volkskasse, Beitul Mal, der sozialen Gerechtigkeit und Bekämpfung der Armut und den Pflichten der Regierung und der Gesellschaft. Im Zusammenhang damit verweist er auf die Pflichten von Beauftragten der Regierung, der Armee und Armeeführer ebenso wie auf den Einzug von Steuern und Prinzipien der Verwaltung eines Landes. Ethische und für die Charakterformung wichtige Punkte sind thematischer Schwerpunkt in anderen Abschnitten des Nahjul Balagha. In Bezug auf die Moral des Einzelnen wird der Wissenserwerb zusammen mit der Praktizierung des Wissens hervorgehoben. Es wird die Gleichgültigkeit gegenüber den weltlichen Schätzen unterstrichen, zum Kampf gegen das Unrecht angeregt und das freiheitliche Denken betont. Der Mensch wird aufgefordert, sein eigenes Verhalten zu überprüfen und laufend eine Bilanz über seine Taten zu ziehen. Hinsichtlich der Moral im Gesellschaftsleben spornt das Nahjul Balagha zur Freundlichkeit, Menschenliebe und Gerechtigkeit an. Es werden auch die Aspekte des Gottdienens im Nahjul Balagha angesprochen, wie die verschiedenen Motivationen zum Gottdienen und die besonderen Stufen der Gottesdiener sowie die Wirkung des Gottdienens auf die Tilgung von Sünden. Besonders aber fällt auf, wie viel Wert Imam Ali immer wieder auf die Gerechtigkeit legt. Ali ist nicht wie viele, die nur von der Gerechtigkeit reden, aber diesen Grundsatz selber nicht einhalten. Imam Ali war felsenfest gegenüber den Unterdrückern, während er den Unterdrückten Schutz bot. Ali a.s. hat die Heiligkeit der Gerechtigkeit mit seiner hohen Menschlichkeit, seinem Kampf und seinem Schreibstift behütet. Das Nachtschulballere enthält wertvolle Briefe. Es sind Briefe, die der Imam über Angelegenheiten der Regierung und der islamischen Umma geschrieben und an Freunde und Verwandte oder an Befehlshaber, Gouverneure und Regierungsbeamte verschickt hat. Einige Schreiben war auch an Feinde gerichtet. Er hat in seinen Schreiben die besten Grundsätze für die Regierung und für den Dienst an der Bevölkerung vorgestellt und hat die Regeln für die Wahrung der Rechte der Bürger, insbesondere der Schwächeren und Ärmeren, unter ihnen festgelegt. Er hat die Beamten der islamischen Regierung verpflichtet, diese wertvollen Punkte alle einzuhalten. Seine Briefe behandeln nicht nur die damaligen Probleme, sondern geben auch über die Regeln des Islams für das Leben und für eine islamische Regierung und ebenso die Fragen der Ethik und den islamischen Glauben Aufschluss und spiegeln den Standpunkt dieses großen Imams wider. Der dritte Abschnitt des Nachtschulballere enthält kurze, aber sehr gehaltvolle Weisheiten des Imams in Form von ein oder zwei Sätzen. Es sind gute Ratschläge und einmalige Wegweisungen über den richtigen Glauben und die Veredelung des Charakters. Alle sehen nach dem Koran und nach den Worten des Propheten in diesen Weisheiten die besten Empfehlungen für ein gutes und glückliches Leben. Ein jeder dieser kurzen Sätze enthält einen nützlichen Rat. Nichts kann die spirituelle, gesellschaftliche und politische Größe Imam Alis a.s. besser demonstrieren, als seine eigenen Worte dies können. Wir werden daher in den kommenden Teilen dieser Reihe das Nachtschulballere in die Hand nehmen und den Fürst der Gläubigen mit Hilfe seiner Worte vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Changiz Habibian mit dem Titel Musalmanan, auf Deutsch Muslime.
عشق او تشادی آری آید ردیده جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تان نگون گردد که آن بسیار می آید در و دیوار این سینه همیدن رفز انبودی
عکس از دیوار می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. مسلمان وار می آید. إيانا وإياكم وإن طفتم حوالينا وأنتم نور عينانا فلا تستيئسوا منا فإن العيش أحياكم. مسلمانا مسلمانا مسلماني ذا السرجيري ككفر مسلمان وار می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ده سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. مسلمان وار می
پنداری که اون چون تو از این خمار می آید. چه نور استین چه تاب استین چه ماه و آفتاب استین مگر آن یار قلب جو ز کوه قار می آید. ربیده جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تا نگون گردد که آن بسیار می آید. در و دیوار این سینه همی در رفز انبودی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید.
مسلمان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. مسلمان وار می آید.
Werte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens. Unseren heutigen Beitrag zum Fastenmonat Ramadan möchten wir wieder mit einem Wort des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm und seinem Hause, einleiten. Er hat gesagt: Wenn jemanden, der einen Tag lang bei großer Hitze für Gott fastet, der Durst überkommt, beauftragt Gott 1000 Engel über sein Gesicht streichen und ihm bis zum Fastenbrechen Gutes zu verheißen. Und Gott spricht: Ihr meine Engel, legt Zeugnis ab, dass ich ihm vergeben habe. Durch Befolgung der Ratschläge, die in den religiösen Lehren und im Koran stehen, kann der Mensch durch rechtschaffene und gottesdienstliche Handlungen Gottes Wohlgefallen finden. Eine wertvolle religiöse Handlung ist das Fasten im Monat Ramadan. Gott möchte, dass der Mensch in diesem heiligen Monat einige Stunden am Tag keine materielle Nahrung zu sich nimmt. Die Zeit des Fastens beginnt, wenn der Morgen anbricht, und dauert bis zur Abenddämmerung. Auf den ersten Blick scheint das Fasten nur aus dem Verzicht auf Speise und Trank zu bestehen, aber in Wahrheit bedeutet es viel Höheres. Das eigentliche Ziel ist die Läuterung und Veredelung des Menschen. Der fastende Mensch erreicht einen seelischen Zustand, der ihm erlaubt, Gott näher zu kommen. Die Annäherung an Gott setzt jedoch Bedingungen voraus, und zwar soll der fastende Mensch sich vor der Sünde hüten. Das Fasten im Fastenmonat ist eine Übung, bei der der Mensch lernt, den Wünschen der Seele zu widersprechen und sich vom Ego zu befreien. Das Fasten lässt den Geist des Menschen schön und rein werden. Auf einer spirituellen Wanderung erreicht er höhere Stufe und eignet sich gute Eigenschaften an. Der edle Prophet hat einmal gesagt: Jeder, der im Monat Ramadan fastet und dem Auge und Ohr und sämtlichen Gliedern des Körpers das Verbotene verwehrt und sich der Lüge enthält und nicht Nachteiliges über andere weitererzählt, den wird Gott näher zu sich holen. Wer sein Fasten nur auf das Ertragen von Hunger und Durst beschränkt, wird nichts von den höheren spirituellen Gaben dieser gottesdienstlichen Handlung haben. In einer bekannten Überlieferung heißt es: Einmal beschimpfte eine fastende Frau ihren Nachbarn. Dies kam dem Propheten zu Ohren. Da ließ er eine Speise für diese Frau zubereiten und lud die Frau ein, davon zu essen. Die Frau fragte verwundert: O Prophet Gottes, ich faste doch. Da sagte der Prophet zu ihr: Wie kannst du behaupten, du fastest, während du deinen Nachbarn beschimpfst? Wisse, Fasten heißt nicht nur auf Essen und Trinken verzichten. Gott, der höchst Erhabene, hat das Fasten eingerichtet, damit es ein Hindernis gegenüber dem hässlichen Reden und den schlechten Verhaltensweisen ist. Wie gering in der Zahl sind die Fastenden und wie zahlreich die Hungernden. Einmal rief Jesus, gegrüßt sei er, seine Jünger zu sich. Als sie gekommen waren, stand er auf und begann, ihre Füße zu waschen. Sie waren beschämt und sagten: »O Prophet Gottes, es gebührt uns, eher dies zu tun.« Jesus antwortete: »Ich tue dies aus Bescheidenheit. Erlernt auch ihr Bescheidenheit und seid nach mir unter den Menschen bescheiden, so wie ich es war.« Dann fügte er hinzu: »Durch die Bescheidenheit und nicht durch den Stolz wächst die Weisheit des Menschen, so wie die Pflanze in weicher Erde wächst und nicht auf einem harten, steinigen Boden.« Gott hat in zahlreichen Koranversen die Gläubigen beschrieben. In der Sura Anfal steht im Vers 2: »Die Gläubigen sind Leute, deren Herz sich ängstigt, wenn Gott erwähnt wird, und die es in ihrem Glauben noch bestärkt, wenn ihnen seine Verse verlesen werden, und die nur auf ihren Herrn vertrauen.«
Der Glaube an Gott, den Allmächtigen und Einzigen, führt automatisch zum Vertrauen in ihn bei allen Angelegenheiten des Lebens. Das Vertrauen auf Gott hat positive Wirkung auf Geist und Seele und das gesellschaftliche Leben des Menschen. Überhaupt gehört es zu den geistigen, seelischen Bedürfnissen des Menschen, auf eine höhere Macht zu vertrauen. Daher gehört es zu den Grundzielen der islamischen Lehre, die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu festigen. Diese Beziehung gewährleistet die Gesundheit und das Wohl von Menschen und Gesellschaft. Jeder wird hoffnungsvoll und optimistisch, wenn er daran glaubt, dass Gott mächtig und weise ist, alle Dinge überwacht, über sie bestimmt und sie regelt. In der Überlieferung wird davon berichtet, dass der Prophet des Islam, Salawatullah alai, den Offenbarungsengel Gabriel fragte, was Tawakkol, Gottvertrauen, bedeutet. Gabriel antwortete: Wenn ein Diener eine solche Stufe der Erkenntnis erreicht, dass er nur noch im Zeichen Gottes handelt und nur noch auf ihn hofft und sich außer vor Gott von nichts fürchtet, dann ist das Gottvertrauen. Ein Mensch, der auf Gott vertraut, ist wie ein Wassertropfen, der sich dem Meer anschließt. Wer sich dem endlosen göttlichen Meer ergibt, den können keine Probleme besiegen. Der wahrhaftig gläubige und rechtschaffene Mensch sieht in Gott den Verwalter seiner Angelegenheiten und stützt sich nur auf ihn. Dies gibt ihm Ruhe und Frohsinn. Der Koran nennt unter anderem den edlen Abraham, gegrüßt sei er, als Vorbild für einen Menschen, der in Gott vertraut. Prophet Abraham war auf Befehl des Tyrannen Nimrud auf den Scheiterhaufen gebracht worden. Da vertraute Abraham Gott aus tiefstem Herzen und suchte bei ihm Zuflucht. Und Gott ließ vor den verblüfften Augen des Feindes das Feuer erkalten. Die Geschichte von Abraham ist die Geschichte eines Menschen, der nur an den einen Gott glaubt, nur auf ihn vertraut und den Gott aus der schlimmsten Gefahr rettete. Das große Gottvertrauen Abrahams führte zu seiner wundersamen Befreiung vom Feuer. In der Sure Anbiya, Sure 21, berichtet Gott darüber im Vers 69: Wir sagten, Feuer sei für Abraham kühl und unschädlich. Natürlich soll die Zufluchtssuche bei Gott nicht dazu führen, dass der Mensch die materiellen Ursachen und Mittel der Dinge außer Acht lässt und nicht mehr in seine Überlegungen einbezieht. Die richtige Nutzung der Möglichkeiten, die Gott der Menschheit zur Verfügung gestellt hat, ist wichtige Voraussetzung im Leben. Der Mensch sollte sich bewusst werden, dass die materiellen Möglichkeiten in der Hand Gottes sind und Gott wollte, dass sie dem Menschen dienen. Das Vertrauen in Gott berechtigt also nicht dazu, von Arbeit und Bemühungen abzulassen. Der Gelehrte Mutahari schreibt darüber: Immer wenn der Koran den Menschen zum Handeln anspornen und Geist und Seele von der Angst befreien will, empfiehlt er: Vertrau auf Gott, beginn dein Werk und streng dich an. Das Vertrauen in Gott ermutigt den Menschen, unerschrocken gegen Probleme vorzugehen. Die höchste Stufe der Gottesvertrauens besteht darin, dass der Mensch erkennt, dass nur Gott seine Angelegenheiten regelt. Gemäß Imam Sajjad a.s. erhöht Gott den Menschen, wenn er alle seine Angelegenheiten in Gottes Hand legt, statt auf die Hilfe der Menschen zu hoffen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoray ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.